RD.
Ich würde auch sagen, dass das bei mir eher so der Triggerpunkt war, weil ich hatte ja nie diese richtig klassische Familie und ich habe mir das immer gewünscht. Und deswegen habe ich das ganz viel in diese Ehe und in meinen Partner reinprojiziert. Und das war so meine erste eigene Familie. Und als das dann weggebrochen ist, ist das dann wahrscheinlich alles hochgekommen.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, dem gemeinsamen Podcast von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt und ich bin heute hier in meiner Funktion, die mir großen Spaß macht, als Schirmherr dieser Stiftung. Und mir gegenüber im Studio in Köln sitzt unser Experte Professor Ulrich Hegerl.
Guten Morgen an alle.
Sie sind ja der Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Ich werde Sie nachher nochmal genauer vorstellen, aber ich finde es eine Riesenverbesserung, dass wir uns jetzt sehen hier im Studio. Normalerweise sind Sie auch zugeschaltet.
Ja, das wird sicherlich viel lebendiger und das war es ja auch beim letzten Podcast schon.
Ja.
Das finde ich auch eine Verbesserung.
Ja, und Sie können sich einfach richtig einschalten, wie in diesen total wichtigen Polit-Talkshows, wo dann der Gasttagseinsatz darf ich vielleicht nochmal zu Ende bringen. Und wir haben heute wieder einen großartigen Gesprächsgast, einen weiblichen Gesprächsgast. Herzlich willkommen, Betty Taube.
Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr.
Ja, das ist ganz großartig. Betty, ich darf Sie mal vielleicht noch kurz vorstellen. Sie sind Model, man kennt Sie. Das war eigentlich der Durchbruch, wenn man so sagen will, Ihre Teilnahme vor, wie lange ist das her? 10 Jahre? Germany's Next Topmodel?
Elf Jahre.
Und Sie haben einen grandiosen 4. Platz belegt, was ja oft dankbarer ist, als wenn man gewinnt. Oder sehe ich das falsch?
Das stimmt. Ich muss auch sagen, dass ich da alles richtig gemacht habe.
Und Sie sind vor allem unbeschadet aus der Sendung rausgekommen und seither sehr erfolgreich. Man kennt Sie auch zum Beispiel aus TV-Formaten wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Auf Social Media haben Sie beneidenswerte 1,3 Millionen Follower. Und jetzt kommt was, wo ich vor Begeisterung stramm stehe. Sie sind ausgebildete Pilotin.
Ja, korrekt. Privatpilotin bin ich. Also ich fliege so einmotorige kleine Flugzeuge und mache damit auch manchmal einen Looping. Es macht sehr viel Spaß.
Das ist ja unglaublich. Und ich bin völliger Laie, aber braucht man da auch so Genehmigungen, wenn man über Wasser fliegen will, dass man das nur mit einer Zusatzprüfung machen darf? Oder?
Genau. Ja, also in der Fliegerei gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Weiterbildungen, sag ich jetzt mal, für alles und jeden Fall.
Wären Sie denn im Ernstfall in der Lage, sagen wir mal, einen Airbus zu landen? Das liest man ja teilweise. Dass dann
ja, das stimmt. Also ich würde jetzt mal sagen, ja. Weil die Grundprinzipien in der Fliegerei sind ja relativ ähnlich.
Ja.
Und wenn ich da auf meinem Funk dann so ein bisschen die Anleitung bekomme, dann dürfte ich das auf jeden Fall hinbekommen.
Also wir wollen hoffen, dass der Ernstfall nie eintritt. Aber wenn es soweit ist, bitte sind wir die Ersten, denen Sie dann am Rollfeld ein Interview geben. Ja. Und Sie haben eine Lizenz als professionelle Autorennfahrerin.
Ja, eine Rennlizenz habe ich auch noch, das stimmt. Ich habe auch letztes Jahr mein erstes richtig offizielles Autorennen bestreitet und direkt den 3. Platz gemacht, bin ich sehr stolz drauf. Und das hat mir natürlich auch sehr viel Spaß gemacht.
Wo war das?
Am Hockenheimring.
Oh, also eine richtige Formel-1-Strecke, ja?
Ja, genau.
Und was war das? Also wir machen hier ja keine Schleichwerbung, aber war das ein deutsches Auto?
Das war ein deutsches Auto mit 3 Buchstaben.
Ah ja, VWBMWCDES. Ja, ich glaube, ich weiß, was es war.
Ja.
Also das ist ja ein Leben auf der Überholspur, kann man sagen. Und umso toller finde ich, und ich könnte mir vorstellen, dass Sie das auch, wie es heißt, entschleunigt. Sie sind stolze, sag mal, Hundemama?
Ja, das kann man sagen.
Wie alt ist Ihr Hund?
Der ist jetzt 1 Jahr alt.
Ja.
Ist mitten in der Pubertät und ein bisschen anstrengend, aber ich liebe ihn sehr.
Was ist
und ich muss auch sagen, der tut mir sehr gut. Es ist ein Dackel, ein Zwergdackel.
Ein Zwergdackel?
Ja.
Da hat man ja so eine Klischeevorstellung, dass der eher von Männern meiner Generation durch den Park geführt wird, oder?
Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, das liegt bei mir ein bisschen in der Familie, weil meine Großeltern hatten auch immer Dackel und meine Mama hatte auch schon mal einen Dackel.
Ja? Und waren Sie mit ihm in der Hundeschule?
Ja, und er war auch echt ein Vorzeigehund in der Hundeschule. Zu Hause hat er das allerdings nie so gemacht wie in der Hundeschule.
Aber ich glaube, ohne die geht's nicht, oder?
Das stimmt. Also ich würde es schon empfehlen. Gerade so, dass man auch viel über den Hund lernt.
Ja.
Weil man denkt sich so, okay, mein Hund, ein Hund und irgendwie wird das schon funktionieren. Aber man muss gerade in so Welpen so viel Ruhe reinbringen und sowas alles. Deshalb, da lernt man echt viel und kann ich Ihnen empfehlen.
Aber Sie würden schon sagen, dass der Hund auch eine positive Wirkung auf Sie hat?
Definitiv. Auch meine Therapeutin hat damals schon immer zu mir gesagt in der Therapie, dass mir ein Hund echt gut tun würde.
Wie zum Beispiel?
Ich habe halt einen super unregelmäßigen Alltag.
Ja.
Und dieser Hund hilft mir, dass ich wirklich morgens aufstehe. Ich gehe erstmal kurz mit ihm Gassi. Und ich habe dann immer so meine kurzen Pausen an einem Tag. Und das brauche ich schon und das genieße ich auch sehr.
Es gibt ja dann im anderen Zusammenhang richtige Therapiehunde.
Ja, auch richtig süß. Aber ich finde, dass es in Deutschland echt noch wenig angeboten wird. Immer wenn ich so zum Beispiel im Ausland bin, so in Amerika sieht man ja sehr oft diese Assistenzhunde und diese Service Dogs. Und ich würde mir wünschen, dass das hier auch mehr stattfindet.
Also vielleicht eine Anregung. Wie geht's Ihnen heute?
Mir geht's heute sehr gut. Ich bin ein bisschen müde aktuell, aber das bin ich immer so zum Ende des Winters hin.
Ja. Vielleicht Eisenmangel. Das ist ja auch ein neuer Trend. Ja, vielleicht haben die Eisenmangel.
Ich habe jetzt schon ein großes Blutbild gemacht und warte noch auf die Ergebnisse. Wirklich? Schauen wir mal.
Ja. Ja, ich habe bei mir privat versucht, dass ich ab und zu mal an der Batterie lecke, um mich aufzudanken, aber das ist auch nicht empfehlenswert. Ja?
Nee.
Ich finde großartig, also es ist toll, dass Sie so gut drauf sind, denn man kennt ja Ihre Biografie so ein bisschen, weil Sie damit auch dankenswerterweise, muss ich sagen, an die Öffentlichkeit gegangen sind. Vielleicht jemand, der Sie zum ersten Mal hört, Sie hatten keinen besonders idealen Start ins Leben, wenn man so sagen kann, ja?
Ja, das haben Sie gut formuliert.
Ja, kann man das so sagen?
Ja.
Vielleicht sagen Sie mal so in groben Zügen, wie Ihre Kindheit ausgesehen hat.
Okay, also ich bin von klein auf bei meiner Mutter groß geworden. Sie war alleinerziehend. Und der große Haken an der Sache war leider, dass sie schon seitdem ich in ihrem Bauch war, alkoholabhängig war. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass so eine Alkoholkrankheit auch andere viele negative Dinge mit sich zieht. Meine Mama war zum Beispiel sehr aggressiv und gewalttätig. Und ich habe bis zu meinem 10. Lebensjahr das aushalten müssen. Und dann bin ich in ein Kinderheim umgezogen. Ja.
Ja, war das auf Ihre eigene Initiative oder hat das Jugendamt das organisiert?
Das hat dann nach vielen, vielen Jahren das Jugendamt organisiert. Da gab es aber viele Polizeieinsätze, viele Kindernotdiensteinsätze, bis das überhaupt dann wirklich mal umgesetzt wurde. Und hätte man mich damals gefragt, ob ich von meiner Mama weg möchte, hätte ich Nein gesagt.
Ja, das ist ja immer wieder, also zumindest in so populärwissenschaftlichen Websites oder so, wo ich rummögere zu hören, wie lange Kinder das verteidigen.
Ich habe immer gelogen für meine Mutter.
Das heißt, Sie haben ganz bewusst gelogen, um Ihre Mutter auch in Schutz zu nehmen und die Situation für Sie zu retten.
Ja. Ja, aber es hat meine Mama mir auch natürlich so beigebracht.
Ja.
Sie hat mich schon darauf vorbereitet und meinte immer, wenn dich jemand diese Frage stellt oder das fragt, dann sagst du das und das. Und das habe ich natürlich gemacht.
Rückblickend gesehen, haben Sie das dann schon zumindest unterbewusst realisiert, was da mit Ihnen passiert als Kind?
Das war ein schleichender Prozess, muss ich sagen. Ganz am Anfang, ich war halt immer sehr oft traurig und dann war ich irgendwann jeden Tag traurig. Und wenn ich dann zu Freundinnen nach Hause gegangen bin, habe ich schon gemerkt, dass es bei denen zu Hause anders ist als bei mir zu Hause. Und das hat wirklich ganz lange gedauert, ehe ich auch verstanden habe, dass der Alkohol damit im Zusammenhang steht.
Haben Sie das mitgekriegt, wenn Ihre Mutter getrunken hat?
Ja, immer.
Ja.
Immer. Ich war auch meistens die, die ihr quasi den Alkohol nachschenken musste und ihr das bringen musste. Es gab sogar Situationen, wo ich den Alkohol kaufen musste. Und das muss man sich mal vorstellen, dass ein Elternteil ein Kind losschickt und es tatsächlich Leute gibt, die Kindern Alkohol geben.
Ja, das ist ja heute, also mein Eindruck ist, heutzutage ist das doch nahezu unmöglich, ja? Also,
ja, ich hoffe.
Ich habe ja oft erlebt im Supermarkt, dass dann irgendwie vor mir einer stand, der dann noch den Ausweis zeigen musste. Also so einfach ist das nicht mehr. Aber nee, ich kann mal gleich mal Herrn Professor Hegerl fragen. Das hört man ja doch häufig, dass Kinder sehr, sehr, sehr lange sind bereit, unglaublich viel in Kauf zu nehmen oder abzudecken, um die Eltern zu schützen oder das Zusammenleben mit den Eltern nicht zu verlieren.
Ja, ich glaube, es wird die Regel sein, weil man wächst da ja rein und kann es nicht von außen richtig betrachten. Was mich interessieren würde, hatten Sie eigentlich, wie Sie dann ein bisschen älter waren, irgendeine Freundin oder jemand anders, mit dem Sie darüber auch reden konnten? Oder war das ein großes Geheimnis, das Sie permanent gegenüber allen aufrechterhalten mussten?
Ja, also das war natürlich ganz lange ein Geheimnis. Allerdings, als ich dann in dieses Kinderheim umgezogen war, hat das noch so ungefähr 1-2 Jahre gedauert, ehe ich das auch zugegeben habe, dass meine Mama Alkohol trinkt. Und meine Freunde wussten das auch alle. Ich habe auch ganz tolle Freunde, die sind heute auch immer noch alle meine Freunde. Und wenn ich aber Leute kennenlerne, habe ich das auch ganz lange nicht erzählt, weil ich mich schon immer ein bisschen dafür geschämt habe.
Ich kenne es von anderen Betroffenen, die dann auch berichten, dass es permanent auch eine innere Anspannung war, in der man war, dass das ja nicht rauskommt und man lebt also immer so mit so einer inneren Daueranspannung. War das bei Ihnen ähnlich?
Das war bei mir ähnlich, ja. Mhm. Ja, und es war mir auch irgendwie, es hat sich für mich immer so angefühlt, als ob alle meine Mama angreifen würden. Und ich war die ganze Zeit auch in diesem Verteidigungsmodus. Dann habe ich natürlich diesen Druck von meiner Mama bekommen, dass ich das und das sagen muss, weil sonst habe ich sie ja nicht lieb. Und ja, es war immer so ein richtiges Dilemma.
Sie sind dann in späteren Jahren an Depressionen erkrankt. Wie alt waren Sie da?
Das war jetzt vor 4 Jahren.
Also noch gar nicht so.
Da. Ja, da 36. Ja. Quatsch, 26. Oh Gott.
Das heißt, da lag ja doch eine ganze Zeit dazwischen, zwischen Ihrem Aufenthalt im Kinderheim und der Diagnose Depression.
Genau. Also für mich war klar, wenn ich aus diesem Kinderheim ausziehe, mit 18, 19, dann mache ich diese Schublade zu und dann hat sich das erledigt und fertig. Und es hat auch ganz lange erstmal funktioniert. Und dann habe ich mich damals von meinem Ehemann getrennt. Und dann bin ich irgendwie in diese Depression gestürzt. Und natürlich dachte ich erstmal, dass es ganz viel mit diesem Ehemann zu tun hat und mit meiner Ehe. Aber ich bin dann in die Klinik gekommen und da ist relativ schnell festgestellt worden, dass es nichts damit zu tun hat, sondern da kam meine ganze Kindheit hoch. Also diese Schublade, die ich verschlossen hatte, kam mir auf einmal so entgegengesprungen.
Also da würden Sie schon sagen, dass Ihre harte Kindheit mit ein entscheidender Auslöser war für die Depression.
Definitiv, weil ich muss leider auch sagen, dass ich damals im Kinderheim nie die Möglichkeit hatte, Therapie zu machen. Es gab da irgendwie so eine Anlaufstelle, aber da bin ich so ungefähr 4-mal hingegangen und ich wusste auch nicht wirklich, was mir das bringen soll, weil diese Frau immer nur meine Fingernägel lackiert hat. Und vielleicht hätte das da schon geholfen, dass ich da irgendwie ein richtig vernünftiges Therapieangebot bekommen hätte.
Ja, Herr Hegel, das Auslöser eine gescheiterte Ehe oder dass die verdrängte Kindheit wieder hochkommt?
Man weiß jetzt, ich rede jetzt wieder wie ein Wissenschaftler natürlich, Frau Taube, entschuldigen Sie das, weil das ist immer ein bisschen ein Kontrast zu dem Schicksal, das Sie hatten. Aber in Studien weiß man, wenn die Kindheit mit vielen Traumata einherging und auch mit so einer Daueranspannung, dass das was mit dem Körper dauerhaft macht. Das heißt, der Körper reagiert anders auf Stress, als wenn man das nicht erlebt hat. Man nennt das auch Epigenetik, das heißt, die Genfunktion wird dauerhaft verändert und das erhöht eben das Risiko, dass man später in eine Depression rutscht. Das hat sehr viel auch mit dieser inneren Anspannung, dieser inneren Aktivierung zu tun, denn die Depression ist eigentlich in der Regel ein Zustand, wo die Menschen innerlich dauerangespannt sind. Die sagen, sie sind müde, aber sie sind nicht schläfrig, sondern sie haben so eine innere Daueranspannung. Und ich verwende immer das Bild, als ob man permanent vor einer wichtigen Prüfung wäre. Da fühlen sich viele gut verstanden. Und das hat was mit der Regulation der inneren Anspannung zu tun. Und die ist eben dauerhaft verändert durch die Kindheit, wenn die eben mit sehr, sehr viel Dauerstress einhergegangen ist. Und deswegen gibt es da schon einen Zusammenhang. Dass man eine gewisse Veranlagung mitbekommen hat und dann kann es Trigger geben, wie eine Partnerschaftskonflikt oder Scheidung oder was auch immer. Und diese Trigger können dazu führen, dass man in diesen ganz speziellen Zustand Depression rutscht.
Ja, ich würde auch sagen, dass das bei mir eher so der Triggerpunkt war, weil ich hatte ja nie diese richtig klassische Familie und ich habe mir das immer gewünscht. Und deswegen habe ich das ganz viel in diese Ehe und in meinen Partner reinprojiziert. Und das war so meine erste eigene Familie. Und als das dann weggebrochen ist, ist das dann wahrscheinlich alles hochgekommen.
Sie haben ja gesagt, Sie waren in der Klinik. Wie schnell haben Sie sich denn entschieden, in eine Klinik zu gehen?
Oh, das war eigentlich gezwungenermaßen, sagen wir es mal so. Ich habe natürlich gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir und habe das auch relativ lange natürlich einfach hingenommen. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, das läuft in die falsche Richtung, weil ich schlimme Gedanken bekommen habe. Ich habe jetzt mir nicht ausgemalt, wie ich versuche, mich umzubringen, aber ich habe mich schon gefragt, wie man das machen könnte und wer mich wohl finden würde und sowas. Und an dem Punkt wusste ich, okay, das ist nicht normal. Dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und einfach mal ein paar Telefonnummern angerufen. Also ich habe Therapeuten einfach angerufen in Potsdam. Und bei meinem großen Glück, muss ich heute wirklich sagen, war die dritte Nummer erfolgreich, was ja leider eigentlich nicht die Normalität ist. Denn sie haben eine neue Therapeutin in der Praxis aufgenommen und die hatte noch keine Patienten. Und dann meinten sie, ja, dann kommen Sie doch einfach heute vorbei. Und dann bin ich dorthin gegangen und dann meinte die Therapeutin schon zu mir, dass sie mich nicht nach Hause lassen möchte und sie mir einen Klinikaufenthalt empfehlen würde. Und dann war ich natürlich erstmal geschockt und dann dachte ich so, oh Gott, in so eine Klinik, weil ich wusste ja nicht, wie so eine Klinik aussieht, was man da so macht. Man hat immer irgendwie so ein negatives Bild davon. Und dann war ich so, okay, ich lasse mich drauf ein, aber nur eine Woche und dann gehe ich wieder nach Hause. Und dann war ich in dieser Klinik. Und es war auch alles erstmal ganz komisch. Und dann meinten die aber schon zu mir, dass sie nicht davon ausgehen, dass eine Woche reichen wird. Und dann war ich so, ja, ja, schauen wir mal. Und das Ende vom Lied war eigentlich, dass ich dann fast 3 Monate dort war.
Das ist eigentlich unter den Umständen Glücksfall, Herr Hegerl. Also so schnell einen Platz zu kriegen, dass die Therapeutin auch sagt, ich lasse dich gar nicht mehr nach Hause.
Ja, die hat es offensichtlich, ich vermute mal, richtig eingeschätzt, dass sie doch in Gefahr waren. Ne? Das ist natürlich eine sehr richtige Entscheidung. Und auch, dass Sie da mitgemacht haben natürlich, Frau Tauwiener. Weil das fällt einem gar nicht leicht, ne? So eine Entscheidung.
Das stimmt, aber irgendwie war es dann doch im Endeffekt ganz gut, dass es so eine überstürzte Handlung war. Weil ich glaube, hätte ich längere Zeit darüber nachdenken können, hätte ich diese Angst gesteigert vor diesem Ungewissen. Und ich muss sagen, ich habe halt nie irgendwie Aufklärung gehabt in diesem Thema. Ich dachte so, okay, jetzt komme ich in die Klapse und da sind ja nur so Psychos und jetzt bin ich auch so ein Psycho, oh Gott, oh Gott. Das waren erstmal so meine ersten Gedanken, aber dadurch, dass ich so reingeschubst wurde, war das, glaube ich, dann ganz gut am Ende.
Wie waren denn Ihre Erlebnisse? Am Anfang ist ja meistens der erste Eindruck bei einer stationären Behandlung, sehr belastend, ne, weil das alles fremd ist. Und, aber wie haben Sie es insgesamt denn erlebt?
Ich muss sagen, es war eine sehr, sehr harte Zeit und ich wünsche das echt keinem. Und ich bin auch froh, wenn ich das nicht nochmal durchmachen muss, aber im Endeffekt hat es mir so viel gebracht und ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich habe mich nochmal komplett neu kennengelernt. So. Irgendwie war das so, als ob ich mich selbst in einen Raum setze und sage, hallo, ich bin Betty, ja, hallo, ich bin auch Betty. Und ja, ich habe mich nochmal komplett neu kennengelernt.
Das war auch, Entschuldigung.
Ich muss sagen, ich hatte auch das große Glück, dass ich in einer wirklich schönen Klinik war. Es war nicht so eine große Klinik und es war auch eine Privatklinik, muss ich dazu sagen. Und da hatten wir auch viel mehr Therapieangebot, wurde mir gesagt, als jetzt in so anderen Kliniken. Und das hat mir echt gut getan.
Eine Frage, die ja immer wieder aufkommt, wenn Sie sagen Privatklinik, wer hat das denn bezahlt?
Ja, ich musste das selbst bezahlen und ich sage immer, das war der teuerste Urlaub und die teuerste Investition in meinem Leben.
Können Sie das sagen, wie viel Sie da bezahlt haben?
Sagen wir mal so, ich habe mich mit meiner Krankenkasse geeinigt. Sie haben ein bisschen unter der Hälfte übernommen und ich selbst musste, glaube ich, dann noch 20.000 Euro obendrauf zahlen.
Das ist ja auch eine Summe, die man erstmal aufbringen muss. Ja.
Ja. Voll. Und ich wollte das erst komplett ohne die Krankenkasse machen, weil ich hatte auch Angst davor, dass das irgendwo dann steht und dass mir das in Zukunft irgendwie Steine in den Weg legen kann. Und dann meinten die Therapeuten aber zu mir, dass ja die Krankenkasse genau für sowas da ist. Und ja, dann habe ich es auch mit der Krankenkasse irgendwie hinbekommen.
Können Sie mal so einen typischen Tagesablauf in der Klinik schildern, wenn es das gegeben hat?
Ja, also sehr früh aufstehen auf jeden Fall. Man hatte wie so einen Stundenplan in der Schule damals, das fand ich ganz gut. Und dann konnte man überlegen, ob man noch zum Frühsport möchte, aber das habe ich nie gemacht. Dann gab es erstmal Frühstück und dann ging es schon direkt in die Gruppentherapie oder in die Einzeltherapie. So, dann gab es noch etwas Kreatives, also man konnte sich aussuchen, ob man Musiktherapie machen möchte oder Gestaltungstherapie. Ich bin dann in die Gestaltungstherapie gegangen. Dann gab es noch Achtsamkeitsübungen, dann gab es Bewegungstherapie, dann gab es irgendwann Mittagessen, dann gab es noch Visite vom Arzt. Das gab es, ja. Und dann gab es noch so ein bisschen Schnickschnack, sowas wie Akupunktur und so, aber das habe ich leider nicht gemacht.
Wie hilfreich war der Tagesablauf für Sie?
Total hilfreich. Gerade dadurch, dass ich ja auch in einem Job arbeite, der gar keine Struktur hat, hat mir das auch immer so ein bisschen gefehlt. Und ich muss sagen, ich habe mich echt daran gewöhnt und es hat mir gefallen.
Ja, das ist auch was, Herr Hegel, was wir immer wieder hören, ne?
Ja, weil ich hatte immer dieses Gefühl, manchmal, dass wenn ich jetzt nichts zu tun hatte zu Hause, dass ich sehr faul bin. Und auf einmal hatte ich dieses Gefühl, boah, ich kann ja doch was. Und irgendwie kann ich doch strukturiert sein und ich habe mich irgendwie gut gefühlt damit.
Und wie sah es aus mit Medikamenten?
Habe ich nicht bekommen.
Überhaupt
ich hatte,
keine?
Doch, ich hatte am Anfang, also ich hatte sehr viel Schlafprobleme und dann habe ich eine Woche lang aber nur eine halbe Mirtazapin, glaube ich, bekommen. Das ist ein Antidepressivum. Aber das sollte mir nur beim Einschlafen helfen und nach einer Woche war dann auch klar, okay, wir lassen das wieder weg.
Ist es ungewohnt, Herr Hegel, dass man so wenig auf Medikamente zurückgreift?
Ja, man kann Depressionen nur mit Psychotherapie behandeln, auch nur mit Medikamenten. Auch das ist oft eine sehr gute, hilfreiche Behandlung und oft macht man beides. Das hängt sehr von der Schwere der Erkrankung mit ab und auch natürlich von dem, was der Patient selber möchte, spielt auch eine gewisse Rolle. Vielleicht haben sie es auch abgelehnt oder wurde es auch gar nicht angeboten. Vielleicht war es auch eine Klinik, die eben fast ausschließlich Psychotherapie macht. Solche Kliniken gibt es ja auch. Ne?
Also ich muss sagen, die anderen Patienten haben schon sehr viele Medikamente bekommen.
Ja.
Aber es gab auch immer, also was heißt jetzt, also viele Nebenwirkungen. Also ganz viele haben sehr viel Gewicht zugenommen innerhalb kürzester Zeit. Das habe ich auch gemerkt, allein in dieser Woche. Mhm. Aber das wäre jetzt nicht mein ausschlaggebender Punkt gewesen. Mhm. Wir haben halt auch versucht, das dann mit so Einschlaftees und sowas alles hinzubekommen. Mhm.
Nur zu den Nebenwirkungen. Einige machen keine Gewichtszunahme, andere, zum Beispiel das, was Sie genommen haben, das Mirtazapin, das ist bekannt, dass es eben einerseits müde macht, aber auch zu Gewichtsproblemen führen kann, auch nicht bei allen Menschen, aber bei einigen. Aber andere Antidepressiva, die machen im Schnitt keine Gewichtszunahme. Also das ist jetzt nicht, was einen schrecken muss.
Okay, weil ich habe halt mit anderen Patienten auch gesprochen und die haben wirklich sehr viel Gewicht wohl dadurch zugenommen. Und das war dann irgendwie für die auch gleichzeitig noch eine Belastung. Ja, obwohl
das
man
hängt
ja
von dem Medikament ab. Ja. Und oft ist es ja auch so, dass man in der Depression Gewicht verliert. War das bei Ihnen auch so gewesen?
Nee, das bei mir ist es eigentlich ein ganz komisches Phänomen. Ich esse immer, wenn ich traurig bin und oder Kummer habe. Und da habe ich auch sehr viel gegessen und auch Gewicht zugenommen, sehr viel. Ja.
Wie geht es Ihnen denn heute? Würden Sie sagen, dass Sie geheilt sind von der Depression?
Ich weiß ja, dass man quasi nicht wirklich geheilt davon ist. Es kann ja jederzeit wiederkommen. Aber ich habe erst letzte Woche ein psychologisches Gutachten gemacht und er meinte auch, dass er da erstmal gar nichts sieht, was da kommen könnte. Und mir geht es auch aktuell wirklich sehr gut. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da jetzt in nächster Zeit irgendwie wieder in die Depression rutsche. Ich merke das ganz gut.
Ja.
Allerdings muss ich auch sagen, dass ich halt sehr viele, man sagt ja, Skills dazu erarbeitet habe, dass wenn ich merke, oh, es wird gerade ein bisschen schwierig, dann nehme ich mir auch meine Auszeit. Dann sage ich auch zu meinem Management zum Beispiel, ich kann gerade nicht, ich brauche jetzt mal 1-2 Tage frei. Das kann ich sehr gut regulieren mittlerweile. Und ich habe auch das große Glück, dass ich weiß, dass ich jederzeit meine Therapeutin anrufen könnte, wenn ich jetzt merke, dass da irgendwas ist. Und allein das beruhigt einen schon.
Ja, also Sie haben für sich die richtigen Alarmlampen und Frühwarnsignale entdeckt.
Genau. Und dadurch, dass ich mich auch besser einordnen kann, ich habe ja auch nach der Klinik noch jahrelang Therapie weitergemacht, kann ich mich viel besser lesen und weiß genau, was ich gerade brauche und was ich nicht brauche.
Herr Professor Hegel, lässt sich das vielleicht vergleichen, wo man, man kennt es ja von Alkoholkranken, dass man sagt, man bleibt lebenslang alkoholkrank, ist dann aber, wie es umgangssprachlich heißt, trockener Alkoholiker.
Ja, ich würde sagen, wenn man eine depressive Krankheitsphase hatte, dann hat man eine Veranlagung, sonst rutscht man nämlich nicht rein. Und diese Veranlagung, die kriegt man nicht so ganz weg. Das heißt, wie Sie gerade selber gesagt haben, Frau Taube, das Risiko, dass man nochmal reinrutscht, ist halt höher als bei anderen Menschen. Und trotzdem, man kann die Depression, das gelingt in sehr vielen Fällen, komplett zum Abklingen bringen und das scheint bei Ihnen ja auch der Fall zu sein.
Ja.
Ja, das ist, wir haben hier auch zu dem Thema eine Hörerfrage. Wie wird Depression überhaupt diagnostiziert?
Es gibt Krankheitszeichen, die typisch sind und dazu gehört permanentes Erschöpfungsgefühl, die Unfähigkeit, irgendeine Freude wahrzunehmen. Auch schöne Dinge erreichen einen nicht innerlich. Man verliert Interesse an allem. Sehr häufig auch Appetitstörungen. Meistens, also nicht wie bei Ihnen, dass man Gewicht zulegt, sondern häufig eben, dass man einfach keinen Appetit mehr spürt und Gewicht verliert. Schlafstörungen sind fast immer da. Man ist müde, aber man kann eben nicht schlafen, sondern man ist innerlich angespannt. Man kann nicht durchschlafen, liegt morgens grübelnd im Bett. Es stellen sich immer Hoffnungslosigkeit ein. Das ist ein Teil der Depression, also das Gefühl, das ist eine komplette Sackgasse, da gibt es keinen Ausweg mehr, da komme ich nie wieder raus. Also solche katastrophierenden Gedanken entwickeln sich. Die Menschen neigen zu Schuldgefühlen. Ich habe alles falsch gemacht, ich bin ein schlechter Mensch. Also man nörgelt an sich ununterbrochen herum, man grübelt die ganze Zeit. Und diese Krankheitszeichen, da müssen mehrere dauerhaft vorhanden sein, dann spricht man von einer Depression.
Und die nächste Frage, wie kann ich langfristig mit einer Depression leben?
Ja, Frau Taube ist ja ein, finde ich, ein mutmachendes Beispiel. Sie führen ja ein sehr aktives Leben. Sie haben gelernt, mit dieser Krankheit umzugehen. Vielleicht könnten Sie uns nochmal sagen, was denn für Sie so die eindrücklichsten Krankheitszeichen waren, wo Sie sagen, das ist merkwürdig. Das zeigt mir, dass es eine richtige Erkrankung ist. Vielleicht könnten Sie das nochmal versuchen.
Also ich bin nicht mehr aus dem Bett gekommen am Ende. Also ich lag nur noch in meinem Bett und hatte gar keine Motivation, aufzustehen. Ich habe die einfachsten Sachen nicht hinbekommen, zum Beispiel die Erledigung zur Post zu gehen oder so. Das ging einfach nicht mehr. Und die ganzen Sachen haben sich dann hier so gestapelt. Ich habe mich auch bei meinen Freunden kaum noch gemeldet. Und was ich sagen muss, ganz am Ende hatte ich immer so Bilder in meinem Kopf aus meiner Kindheit, die mich so richtig gequält haben. Die sind auch nicht mehr weggegangen. Das war dann am Ende so das Schlimmste bei mir. Und natürlich auch Schlafstörungen. Ich konnte auch nicht schlafen. Und diese Gedanken, mich mag eh keiner. Und wenn ich nicht mehr da wäre, das würde eh keinen stören. Und ich habe noch nie was in meinem Leben erreicht und werde das auch niemals tun. Solche Gedanken, ja. Ja, genau, also eigentlich im Prinzip konnte ich gerade mit allem, was Sie so gesagt haben, eigentlich sagen, ja, das war bei mir auch so.
Man kann sich das manchmal so vorstellen, dass die Depression, wenn die kommt, im Leben rumschaut, was gibt es Negatives? In Ihrem Fall findet sie in ihrer Kindheit genug Material. Und das greift sie auf und diese Bilder kommen dann und die werden ins Zentrum gerückt und alles dreht sich um dieses Negative die ganze Zeit. Das heißt nicht, dass diese Dinge unmittelbar jetzt der Grund der Depression sind unbedingt, sondern die sucht einfach was Negatives und das findet sie bei jedem. Auch wenn jemand eine gute Kindheit hat, die Depression findet immer was Negatives. Irgendwas hat man falsch gemacht und dann hat man das Gefühl, das ist nie wieder gut zu machen und das ist ganz hoffnungslos.
Das Gefühl hatte ich auch. Ich hatte auch das Gefühl, dass es nie wieder, also dass es immer so sein wird und niemals besser werden wird. Und das hatte ich auch.
Genau, und für alle Zuhörer ist das ja auch ein ganz wichtiges Learning sozusagen von diesem Gespräch mit Ihnen, dass es eben falsch ist. Ne? Also Sie sind da wieder rausgekommen. Und wenn Sie mir noch eine Frage erlauben, klingt zwar komisch, aber wenn Sie jetzt zurückblicken, haben Sie das Gefühl, Sie haben auch was gewonnen, trotz dem ganzen Negativen?
Absolut, 100%. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und diese ganze Therapie gemacht habe, weil zum einen konnte ich mal in meiner Kindheit komplett aufräumen, habe Traumatherapie gemacht, konnte viele Sachen verarbeiten und ich habe gelernt, zum einen mehr auf mich und meinen Körper zu hören. Und wie gesagt, auch ich habe sehr viel Verhaltenstherapie gemacht. Ich kann mir jetzt viele Verhaltensweisen von mir erklären. Und dadurch ist auch meine Kommunikation mit meinen Freunden zum Beispiel besser geworden. Also eigentlich hat sich dadurch alles viel, viel, viel mehr verbessert.
Ja, das ist doch ein Schluss, wie man ihn sich positiver nicht wünschen kann, oder?
Ja, ja.
Betty, vielen, vielen Dank, dass Sie so großherzig, sag ich mal, Auskunft gegeben haben. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, vielen Dank für die vielen Reaktionen, die wir bekommen auf diesem Podcast. Ich bin überzeugt, dass Sie heute sehr vielen Leuten geholfen haben und sei es nur damit zu sagen, vielleicht sollte ich doch mal den Mut haben, mich einer Behandlung zu stellen. Für mich war das ein sehr, sehr interessantes und sehr, sehr schönes Gespräch.
Dankeschön, fand ich auch. Ja? Vielen Dank.
Alles Gute für Sie, viel Erfolg und viel Spaß. Wie heißt denn Ihr Hund?
Jumper.
Jumper, weil er immer springt.
Ja, und er soll das eigentlich nie machen, aber ja.
Frau Taube, soll ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen
über
einen Hund? Das führt zwar woanders hin, aber für mich war das sehr interessant zu sehen, in einem Park, eine Familie, Eltern, Kinder und ein Hund, der hat einen dicken Stock im Maul, so quer, und hat den dann abgelegt und einen Baum, Kommunikationszentrale, der Hund hat da rumgeschnüffelt. Familie ging weiter und dann hat er den Stock wieder genommen, ist nachgelaufen der Familie und ungefähr so nach 50 Meter hat er abrupt gestoppt, hat den Stock hingelegt, lief wieder zurück zum Baum, hat nochmal was gecheckt, hat da rumgeschnüffelt und dann lief er wieder der Familie nach, hat den Stock aufgehoben und lief dann zur Familie. Das heißt, der hat unterwegs nachgedacht, ne? Und kam dann auf irgendeinen tollen Gedanken, ob da irgendwie die Wuffi da war oder was weiß ich, irgendein Gedanke und hat gedacht, ich bin doch nicht blöde und nehme den Stock mit zurück, den lege ich mal hier ab, ich komme mal wieder vorbei, ne? Und lief dann zurück und hat nochmal irgendwas gecheckt. Also ich frage mich immer, wie kann man mit Gerüchen so denken? Ne? Denn das muss ja ein längerer Denkprozess gewesen sein. Und das zeigt, was für komplexe Wesen diese Hunde sind. Ne? Das ist, war für mich sehr, sehr eindrücklich, weil man sonst immer sagt, so richtig denken können die nicht. Aber der muss ja nachgedacht haben.
Nee, das kann ich bestätigen, weil mein Dackel, der weiß genau, wie er mich austricksen kann.
Ja. Auch diese Tricks.
Übrigens, ist mir noch was eingefallen zum Thema Therapietiere. Ja. Bei mir in der Klinik durfte man leider keine Tiere haben, aber ich habe immer so eine Streunerkatze mit in mein Zimmer geschmuggelt.
Oh, das haben Sie geschafft, ne?
Ja, manchmal habe ich Ärger dafür bekommen, weil ich erwischt wurde, aber ich konnte einfach nicht anders.
Da hätten Sie ja noch eine andere Karrierechance, ne? Habe ich einen Eindruck, ne? Dass Sie auch...
Naja, Tiere, also ich meine, die Deutschen geben pro Jahr 2 Milliarden aus für Tierfutter und Tierzubehör und ich muss auch immer, ich nenne die Firma nicht, aber jeder kennt es, wo die Rentner noch bar zahlen, da geht keiner unter 60, 70 Euro an der Kasse raus. Allein was es an verschiedenem Nassfutter für Katzen gibt, das sind ja 5 Regale.
Ja.
Das ist ein Vermögen. Ja.
Das stimmt.
Aber das ist eine andere Sendung. Betty, vielen, vielen Dank. Alles
auch
Gute für
Dank
Sie.
Von mir.
Und wir freuen uns, wann immer wir etwas von Ihnen hören und sehen, sei es, dass Sie in Jumbo landen oder dass Sie in die Formel 1 einsteigen oder dass Sie mit einer eigenen Show auf sich aufmerksam machen. Aber es war ein sehr, sehr optimistisches Gespräch. Vielen Dank.
Danke auch.
Vielen Dank auch von meiner Seite, Frau Taube.
Dankeschön. Tschüss.
Das war es dann heute mit unserem Podcast Raus aus der Depression. Unser Gast heute war Betty Taube. Vielen Dank, Herr Professor Hegerl, für die Expertise. Mein Name ist Harald Schmidt. Sie können uns selbstverständlich immer und überall hören, wo es Podcasts zu hören gibt und natürlich in der ARD Audiothek. Vielen Dank für Ihr Interesse, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
Hey, ich bin Anke Christians und ihr seid hier bei Abenteuerdiagnose, dem einzigen Podcast, in dem Medizin spannend ist wie ein Krimi. Bei uns geht es um Menschen mit bizarren und mysteriösen Symptomen.
halte es einfach nicht mehr aus. Ich sterbe. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich sterbe an diesem Schmerz.
Abenteuerdiagnose. Eine neue Folge jeden zweiten Dienstag in der ARD-Audiothek.